Ich freue mich sehr, bei euch zu sein. Ich war, wie Holger schon sagte, gelegentlich mal hier. Manche Gesichter erkenne ich wieder. Namen ist bei mir immer ein großes Problem. Ich habe deshalb auch einen Personalausweis, da kann ich immer mal nachschauen, wie ich heiße, falls ich es vergessen habe. Und besonders freulich ist natürlich der Anlass, dass wir heute uns so langsam mal an einen fast normalen Gottesdienst gewöhnen können. Gestern bekam ich über unsere WhatsApp-Gruppe der Gemeinde am Hackenberg, wo ich herkomme, in Bergneustadt, die Nachricht, dass eigentlich Gottesdienst wieder völlig normal stattfinden kann. Und mir geht es so ein bisschen wie dem Holger. Ich weiß noch gar nicht, ob das wirklich so stimmt. Nicht, dass ich an den Zahlen zweifle, aber wenn man so lange Zeit immer sich Einschränkungen auferlegt hat, dann merke ich, das ist eine richtige Art der Umgewöhnung. Ne? Holger kommt auf mich zu, darf ich ihm die Hand reichen, darf ich ihm sie nicht reichen, Faust, Hacke, wie immer, ist jetzt alles rum und ist jetzt alles vorbei und dürfen wir wirklich wieder singen, ist auch gut gelüftet. Ne? All diese Dinge werden uns sicherlich noch bewegen und mein Tipp und Empfehlung wäre, legt eure Masken nicht zu weit weg. Nun habe ich für heute ein Thema mitgebracht, das etwas Schweres in sich hat. Mein Freund, ich sollte ja noch ein bisschen was zu mir sagen. Entschuldigung, hätte ich jetzt beinahe vergessen. Also Wolfgang Klippert ist mein Name. Ich wohne in Bergneustadt, bin dort seit vielen Jahren in der Hackenberger Gemeinde. Hier haben wir ein ehemaliges Mitglied unserer Gemeinde, das hier angesiedelt ist. Ich bin seit 31 Jahren lang Lehrer an der BTA, an der Bibelschule in Wiedenest gewesen. Da kennen wir uns dann auch her. Und vorher war ich 5 Jahre Lehrer an der Bibelschule in Brake, 4 Jahre Gemeindegründungsarbeit im Osthessischen, verheiratet, 2 erwachsene Kinder, die wohnen alle schon nicht mehr bei uns im Haus. Soweit, wenn ihr mehr wissen wollt, könnt ihr mich nachher gerne auch ansprechen. Ein Freund von mir, der antwortete manchmal etwas merkwürdig, sagte, hallo, schön dich zu sehen, wie geht's dir? Und seine Antwort war, am liebsten gut. Das war so eine Antwort, die fast normal klingt, aber so einen kleinen Gedankenansatz hat. Nämlich der Ansatz, ja, so wohl, so wär's. Am liebsten ginge es mir gut, am besten immer. Aber wenn die Aussage lautet, am liebsten gut, steckt ja auch die Erfahrung dahinter, dass es nicht immer gut geht. Deshalb am liebsten gut. Und ich glaube, dass das zu den Grunderfahrungen des Menschseins gehört, aber auch von Christen, dass es eben nicht immer gut geht. Das ist etwas, was wir gerne weglächeln. Wenn uns jemand fragt, wie geht's, und ich habe keine Lust, mit diesen Menschen darüber zu reden, dann sage ich einfach nur gut. Aber wie es mir innerlich geht, ist etwas, was man nicht unbedingt immer sieht und zur Schau trägt. Und ich merke auch, dass es in vielen Familien, auch unserer Gemeinde, Menschen gibt, die irgendwo auch schwerere Probleme zu tragen haben. Nicht nur ein bisschen viel Regen, den wir jetzt diesen Sommer gehabt haben. Diese Seite des Lebens ist etwas, womit wir lernen müssen, umzugehen. Und ich möchte mit euch heute über einen Mann nachdenken, der legendär geworden ist, nämlich diesen Hiob, Holger hat das ja schon genannt, der in eine existenzielle Krise hineingekommen ist, die unglaublich ist. Und in dieser Krise haben sich ihm 2 Fragen gestellt. Die erste Frage ist, wie kann man sich unerklärliches Leid überhaupt nur annähernd erklären? Und die zweite Frage ist dabei die Frage, was bringt mir eigentlich der Glaube, wenn ich doch in solche tiefe Lebenskrisen hineinkommen kann? Diese Fragen sprechen wir mehr oder weniger aus. Vielleicht scheuen wir uns auch manchmal als Christen, diese Frage zu stellen. Was bringt mir eigentlich der Glaube, wenn ich jetzt so krank werde, wenn ich diese Not erlebe? Müsste das nicht alles ganz anders ablaufen? Ich möchte euch deshalb eine Hiobsbotschaft bringen. Aber nicht die Botschaft von viermal Katastrophe, sondern die eigentliche Botschaft, die das Buch Hiob uns mitteilt. Und diese eigentliche Botschaft möchte ich herausarbeiten an ein paar wenigen Versen. Dieser Hiob wird beschrieben als einer der größten und reichsten Männer im Orient. Wir kennen seinen Namen, aber können es schlecht geschichtlich einordnen, wo und wann er gelebt hat. Es ist ein Mann, der von Gott grenzenlos gesegnet ist, mit einem ungeheuren Reichtum, mit einer großen Familie. Alles scheint wunderbar zu laufen. Und der Eindruck entsteht, wenn du so an Gott glaubst wie Hiob, dann wird dein Leben wunderbar, prächtig, gesegnet. Alles läuft fantastisch. Glaube an Gott und dein Leben wird rundherum gelingen. Und dann kommen diese schlechten Nachrichten an Hiob. Sein Glaube wird in eine riesige Zerreißprobe gestellt. Zunächst einmal verliert Hiob seinen ganzen Besitz, seine Herden, seine Mitarbeiter, Nachbarvölker überfallen das alles, bringen seine Mitarbeiter um und auf einmal ist er von einem der reichsten Männer zu einem sehr armen Mann geworden. Es kommt eine zweite Botschaft, die ihn persönlich noch viel intensiver trifft. Seine Kinder haben ein Fest gefeiert und in dem Haus sind sie von den zusammenbrechenden Mauern erschlagen worden. Ein Statikfehler, ein Erdbeben, wir wissen es nicht genau. Auf jeden Fall die ganze Familie auf einen Schlag tot. Geblieben ist ihm seine Frau. Diese Katastrophen in seinem Leben beantwortet er, und ich lese einmal Kapitel 1, Vers 20 bis 22, auf eine unglaubliche Art und Weise. Da stand Hiob auf und zerriss sein Obergewand als Ausdruck des Entsetzens und schor sein Haupt und er fiel auf die Erde und betete an. Und er sagte, nackt bin ich aus meiner Mutter Leib gekommen und nackt kehre ich dahin zurück. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Bei alledem sündigte Hiob nicht und legte Gott nichts Anstößiges zur Last. Wenn man das so hört, ist das erst einmal unglaublich. Aber für Hiob geht es noch weiter. Er verliert als Drittes seine Gesundheit. Von Geschwüren wird er geplagt, Aussatz, was immer es genau ist. Und zu dem allen verliert er letztlich auch noch die Unterstützung von seiner Frau. Seine Frau sagt, lieber Mann, nach diesen Katastrophen, die du erlebt hast, gibt's nur eins. Schwöre deinem Gott ab, der bringt es offensichtlich nicht. Leg dich hin und stirb. Es ist einfach alles zu Ende. Und darauf antwortet Hiob wieder, Kapitel 2, Vers 10. Er aber sagte zu ihr, zu seiner Frau, wie eine der Törinnen redest du. Das Gute nehmen wir von Gott an, da sollten wir das Böse nicht auch annehmen? Bei alledem sündigte Hiob nicht mit seinen Lippen. Wenn ich das so lese am Anfang des Hiob-Buches, dann klingt das so, als ob Hiob ein Hero, ein Held wäre. Ich kann mir das nur anschauen, kann das lesen und sagen, lieber Gott, so bin ich nicht. Ich kann garantieren, dass ich das nicht so einfach sagen könnte. Besitz verlieren, Kinder verlieren, Gesundheit verlieren, eine Frau haben, die das alles nicht nachvollzieht und die letztlich dich sagt, leg dich hin und sterb. Und dann solche heldenhaft tönenden Aussagen machen, ich bleibe dir treu, Gott hat gegeben, Gott hat genommen. Wenn ich das so lesen würde, dann wäre Hiob für mich keine Ermutigung. Er würde mich depressiv machen. Ich würde zu Gott kommen und sagen, lieber Gott, toll, dass es solche Menschen gibt. Ich bin es nicht. Aber wenn man sich das Hiob-Buch genauer anschaut, dann merkt man, dass das, was hier in Kapitel 1 und 2 steht, so ein vorweggenommenes Ergebnis ist. Da kommen ja noch 43 oder 42 Kapitel, 41, wie man zählt. Und in diesen Kapiteln singt Hiob. Schon im nächsten Kapitel 3 klagt er vor Gott und sagt, ich verfluche den Tag, an dem ich geboren worden bin. Das heißt, was hier am Anfang des Hiob-Buchs steht, ist nicht etwas, was am Anfang einfach so da war. Gott, du hast mir das alles genommen. Du kannst das. Sondern es ist ein fürchterliches Ringen mit sich, mit seiner Frau, mit den vier Freunden, die ihn besuchen. Die anderen haben schon gar keine Lust mehr gehabt, ihn zu besuchen. Ja, toll, wenn man wenigstens vier Freunde hat, die einen in so einer Situation überhaupt noch besuchen. Ja. Und dann merkt man, wie die Freunde auch um Antworten ringen. Am Ende dann kommt der Hiob zur Ruhe. Aber er hat das nicht von Anfang an. Und deshalb ist das, was hier steht, so eine Vorwegnahme dessen, was Hiob lange erringen musste. Was ist denn vorweggenommen? Ich möchte das in einigen knappen Gedanken sagen. Zunächst einmal macht hier Hiob deutlich, was wir sind und haben, ist ein Geschenk Gottes. Er sagte, nackt bin ich aus meiner Mutter Leib gekommen und nackt kehre ich dahin zurück. Das heißt, ich habe in mein Leben nichts hineingebracht. Es ist etwas, was mir gegeben, was mir geschenkt wurde. Nichts, wofür ich irgendetwas getan hätte. Dieser Gedanke widerspricht eigentlich einer Grundhaltung, die wir häufig haben. Diese Grundhaltung ist, wir haben Rechte. Ich habe ein Recht darauf. Wir haben die Menschenrechtsdeklarationen. Ich habe einen Anspruch. Ich habe bürgerliche Rechte. In Corona-Zeiten haben wir darum gerungen, wie viele Rechte darf uns der Staat in Corona-Zeiten eigentlich einschränken. Und wir haben immer wieder den Protest gehört, nein, diese Rechte darf man so nicht einschränken. Wir haben viele andere Rechte. Wir haben Rechte auf Versorgung. Kinder haben das Recht auf Erziehung durch ihre Eltern. Wir haben Rechte in unserem Arbeitsumfeld, in unserem Platz, Arbeitsplatz, überall haben wir Rechte. Und wenn wir dann kommen in eine schwierige Situation, nehmen wir an, ich fahre mein Auto kaputt, dann sage ich, hallo, liebe Vollkaskoversicherung, ich habe bezahlt. Ich habe jetzt das Recht, dass ihr für den Schaden aufkommt. Und dann bin ich stolz auf mich in dem Sinne, dass ich sage, na, ich habe ja auch was geleistet. Ich habe regelmäßig eingezahlt. Meine Versicherungspolice ist okay. Ich habe jetzt ein Recht. Und zur Not kann ich das auch einklagen. Ich merke, dass diese Haltung vielleicht auch meinen Glauben mitprägt. Ich bin Christ, ich glaube an dich, lieber himmlischer Vater. Jesus Christus, du bist mein Herr und Heiland. Jetzt habe ich Rechte. Nun, Paulus spricht davon. Alle diejenigen, die Kinder Gottes sind, haben das Recht, sich Kinder Gottes zu nennen. Aber das ist auch das ziemlich einzige Recht, das ich im Neuen Testament gefunden habe. Alles andere sind Geschenke, es sind Gaben Gottes. Wenn Gott mir das gibt, ist das wunderbar und ich bedanke mich bei ihm, ich freue mich. Wenn Gott es nicht gibt, enthält er mir nicht etwas vor, worauf ich ein Recht hätte. In der amerikanischen Menschenrechtsdeklaration steht so schön, jeder Mensch hat das Recht auf Streben nach Wohlstand. Viele lesen das nicht genau. Wir haben ein Recht auf Wohlstand. Nein, wir haben ein Recht auf Streben nach Wohlstand. Aber wir haben nicht ein Recht darauf, dass jeder die gleiche Summe Geld auf dem Konto hat. Aber es ist ein Recht, nach Glück zu streben. Und genau das darf ich auch vor Gott. Ich darf vor Gott treten und sagen, lieber Vater, ich bitte dich, segne mich. Das kann ich und er freut sich, wenn ich mich an ihn melde. Aber ich habe nicht ein Recht auf Health and Wealth, auf Gesundheit und Wohlstand, was ich vor Gott einklagen kann. Lieber Vater, du bist leider deinen Erwartungen hinterhergeblieben. Die Rechte, die ich dir gegenüber habe, sind nicht zu meiner Zufriedenheit erfüllt. Und genau das ist der Punkt, den Hiob hier gelernt und geschaut hat. Die guten Zeiten in meinem Leben, das Gute, was mir Gott gibt, das ist wunderbar. Aber ich kann nicht bei Gott einklagen und sagen, lieber Vater im Himmel, ich bin jetzt so und so viele Jahre Bibelschullehrer gewesen, ich bin jetzt 67, seit anderthalb Jahren in Rente, ich habe ein Recht darauf, dass ich 90 Jahre alt werde. Wenn Gott mir das schenkt, dann ist es ein Geschenk. Aber ich kann es nicht einklagen vor Gott. Wie manches Mal merke ich, so meine innere Unzufriedenheit mit diesem oder jenem, sie hängt vielleicht damit zusammen, dass ich doch im Geheimen Ansprüche gegenüber Gott geltend machen will. Und diese Ansprüche, die ich Gott gegenüber geltend mache, die kann ich dann als Enttäuschung erleben, wenn sie nicht erfüllt werden. Von daher hat der Hiob etwas Wunderbares entdeckt. Ich nehme den Segen Gottes dankbar aus seiner Hand, aber ich kann im Glauben und Vertrauen auf Gott es auch ertragen, wenn er mich nicht so segnet und mit dem beschenkt, was ich gerne hätte und was ich gerne für mein Leben mir wünschen würde. Das ist ein Lerneffekt. Man hat das nicht von Anfang an. Und besonders, wenn es dann Dinge sind, die wirklich wehtun, dann ist das schwer auch zu tragen. Ein zweites hängt damit eng zusammen. Der Hiob formuliert es im Vers 21 des ersten Kapitels ja so. Der Herr hat gegeben und er hat genommen. Der Name des Herrn sei gepriesen. Das heißt, Gott ist ein Gott, der geben, aber auch nehmen kann. Wir haben das nicht gerne, wenn uns jemand etwas nimmt. Ich kann mich als Kind erinnern, wir haben gespielt, ne, mit dem Spielzeug. Dann kam mein Bruder und hat es mir aus der Hand gerissen. War nicht schön. Hat auch dafür eine drüber gekriegt. Ne? Mein Spielzeug nimmt mir keiner. So lernen wir das schon. Besitz festhalten. Halte, was du hast, ja, im falschen Sinne verstanden. Und in diesem Sinne erwarten wir eigentlich, dass Gott immer gibt und gibt und gibt. Aber dass Gott auch nimmt und nehmen kann, ist eine Lernerfahrung. Nun ist das eine Lernerfahrung, der jeder Mensch mitmacht. Wenn wir älter werden, merken wir, dass die Grenzen enger werden. Der Herr nimmt mir ein Stück meiner Vitalität, die ich noch vor 40 Jahren hatte. Ja? Der Herr nimmt mir durch die Corona-Zeiten manche Beziehungen, die ich gerne gepflegt hätte, aber die jetzt nicht so möglich sind. Meine Mutter ist über 90 und sie klagt am Telefon immer wieder und sagt, Wolfgang, alle sind tot. Ich habe nur noch eine einzige Schulfreundin. Und das ist teilweise ein Leiden auch für sie, so allein übrig geblieben zu sein. Alle Freunde sind weg, der Ehemann ist sowieso vor einigen Jahren gestorben. Nach und nach immer mehr loslassen müssen. Sie ist an Makuladegeneration erblindet. Das heißt, sie kann keinen Fernseher mehr schauen, kann keine Zeitung mehr lesen, sie kann nicht Handarbeit machen. Und dann sitzt du da in deinem Zimmerchen, das Einzige, was du kannst, ist Radio hören, spazieren gehen ist schwierig, du siehst ja nicht viel, mit Rollator geht das Ganze noch. Und was erlebt man? Man erlebt, dass man loslassen und loslassen und loslassen muss, dass man das, was man hatte, auf einmal nicht mehr kann, dass es nicht mehr möglich ist, dass es nicht mehr geht, dass die Beziehungen weniger werden, die Kontakte, die man hatte. Und auf einmal würde man merken, jawohl, das ist der ganz normale Gang des Lebens. Aber tut Gott so etwas? Man könnte das, was hier steht, ja auch als bedrohlich empfinden. Der Herr hat gegeben und der Herr hat genommen. Das klingt ja fast so wie ein anonymes Schicksal, das auf uns kommt. Spielt Gott mit uns? Das ist ja die Frage am Anfang des Hiobsbuchs. Satan kommt und sagt, der Hiob, kein Wunder, dass der an dich glaubt. So wie du dein Füllhorn des Segens über ihn auskippst, muss der an dich glauben. Und Gott sagt, wir nehmen ihm doch mal alles und dann gucken wir, was von seinem Glauben übrig bleibt. Spielt Gott so mit uns? Also sagt Wolfgang, ich will einfach mal testen. Wie schön ist dein Glaube, was hältst du durch? Ja? Klingt ein bisschen sadistisch, aber so als Kinder haben wir das ja manchmal so mit Tierchen gemacht. Ne? Mal ein Beinchen ausreißen oder so. Ich weiß jetzt, ihr guckt alle komisch, ihr wart alle nie so wie ich. Ne? Mal gucken, wann der Käfer nicht mehr kriecht. Ja, so Bio-Experimente mit tödlichem Ausgang für das arme Viech. Dass Gott sagt, ach guck mal, ich spiele mal mit dir. Einfach mal gucken, was passiert, wenn. Ja? So könnte man sich ja manchmal empfinden. Gott spielt mit mir. Er will mal gucken. Einfach ein bisschen rauskitzeln. Was steckt denn da an Glaube an mir drin? Ist Gott unberechenbar? Manches Gottesbild beruht ja auf dieser Ansicht. Gott ist nicht an dir interessiert. Gott ist so souverän, dass er sich für dich nicht interessiert. Wenn er dir Gutes tut, macht es. Nicht, weil er will und Interesse hat, sondern Laune. Wenn er dir Böses tut, macht er es. Nicht, weil er sich persönlich für dich interessiert, sondern weil Gott einfach Gott ist. Gott kann einfach ein bisschen mit seiner Schöpfung spielen. Ob es ihr wehtut oder nicht, ob er segnet oder ob er flucht, das sind alles Dinge, über die musst du als Mensch nicht nachdenken. Es kommt als Schicksal über dich. Eine Frage, die viele Christen oft haben. Straft Gott mich? Auch das war die Frage der Freunde. Hiob, du musst was falsch gemacht haben. Denn wenn alles in deinem Leben gut gelaufen wäre, hätte Gott dich nicht so gestraft. Ich weiß, dass das bei vielen im Kopf ist. Ich kenne eine Person, wenn ich sie besuche und es geht ihr so gesundheitlich und psychisch nicht so gut, dann kommt sofort die Frage, Aussage, ich muss in meinem Leben als Christ was gemacht haben, falsch gemacht haben, damit Gott mich jetzt so straft. Denn das, was ich jetzt erlebe, kann ja nur eine Strafe Gottes sein. Strafe muss aber immer in einer Korrelation zu einer Schuld stehen. Ohne Schuld keine Strafe. Ich erlebe die Strafe, das heißt, da muss Schuld gewesen sein. Wenn ich dann frage, welche konkrete Schuld fällt dir denn ein? Dann wird es sehr mühsam, weil man dann nur so allgemeine Dinge sagen kann. Ja, ich hätte mehr beten sollen, vielleicht hätte ich noch mehr spenden können. Und dann merkt man, wie man so in seinem Kopf sich Dinge zusammenkratzt, wo man sagen könnte, da könnte irgendwo Schuld sein. Vielleicht fällt anderen das leichter, dass sie sagen, jawohl, ich weiß, wo in meinem Leben Dinge schiefgelaufen sind. So, und jetzt 30 Jahre später, 10 Jahre später, 40 Jahre später, jetzt präsentiert mir Gott die Rechnung. Und jetzt muss ich sehen, was ich da alles auslöffle. Dieses Menschen-Gottesbild ist natürlich verhängnisvoll. Und Hiob hat das glücklicherweise so nicht. Er glaubt nicht, dass Gott mit ihm spielt. Er geht auch nicht davon aus, und er sucht ja kapitellang im Hiob-Buch beschrieben, irgendwelche schuldkausalen Zusammenhänge. Hiob, du musst was falsch gemacht haben. Und Hiob sagt, mir fällt nichts ein. Und das Gottesbild des Hiob ist nicht, dass er jetzt vor Gott eine Distanz hat. Dieser Gott, der meint mich nicht, er liebt mich nicht. Das sind ja wunderbare Aussagen, die auch im Neuen Testament so toll verankert sind. Wenn ein Paulus davon schreibt, dass alle Dinge uns zum Besten dienen müssen. Wenn er beschreibt, dass Gott ein Gott der Liebe ist, nicht nur liebt, sondern Gott ist Liebe in seinem Kern, in seinem Wesen. Wenn man bedenkt, wie Gott durch alle Leiden und Trübsale hindurch seine Treue zu Israel gehalten hat. Wenn Jakobus schreibt, bei Gott gibt es nicht einen Wechsel von Licht und Schatten. Einmal ist er hell und einmal ist er dunkel. Er ist wetterwendisch. Wir können uns nicht darauf einlassen, wie Gott ist. Gott ist doch nicht teilnahmslos, sondern Gott ist so empathisch, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat, ins Leiden hinein für uns. Das alles macht deutlich, dass Gott nicht mit uns spielt, aber dass er das Recht hat, in unserem Leben zu handeln, uns Dinge zu geben, aber auch uns Dinge zu nehmen. Aber nie mit dem Gedanken des Grausamen, des Destruktiven, des Lieblosen, des Unkalkulierbaren, des Schicksalshaften, sondern immer mit der Haltung eines liebenden Vaters, der es im tiefsten Inneren gut mit uns meint. Auf diese Weise unterstellt sich Hiob den Wegen Gottes. Vers 22, bei alledem sündigte Hiob nicht, und legte Gott nichts Anstößiges zur Last. Das heißt, in all seiner Not lässt Hiob nichts auf Gott kommen. Das ist eine Haltung, die ich schwer empfinde. Ja? Wenn ich denke, vor vielen Jahren in meiner Gemeindegründungsarbeit sind wir von Haus zu Haus gelaufen, haben mit Aktionen jedes Haus Material verteilt, an der Tür geklingelt, ach kommen Sie mir nicht mit dem Frommen, mein Sohn ist im Krieg ums Leben gekommen, ihr merkt, das ist schon in den 80er, 90er Jahren, wo ein Mann da sagte, seit dieser Zeit kann ich nicht mehr an Gott glauben. Menschlich gesehen kann ich dem noch was nach- oder abgewinnen. Ein einziges Kind verloren im Krieg. Und dann kommt diese Verknüpfung, wenn es Gott gäbe, dann hätte das nicht sein dürfen. Da es aber so ist, gibt es diesen Gott entweder gar nicht oder aber mit diesem Gott will ich nichts mehr zu tun haben. Das war die Haltung dieses Mannes. Mit diesem Gott will er nichts mehr zu tun haben, weil dieser Gott ihn enttäuscht hat. Er hat ihm etwas genommen. Und das, was Gott ihm genommen hat, ist so tief in der Leiden eingebrannt in seiner Seele, dass er mit diesem Gott nichts mehr zu tun haben möchte. Tatsächlich ist Glaube die Bereitschaft, sich dem souveränen Willen Gottes auch zu unterstellen. Das bedeutet, wenn ich an Gott glaube, glaube ich nicht einfach nur, dass er in Jesus Christus für mich gut ist und mir gute Dinge gibt und mich segnet, sondern wenn ich mein Leben Gott anvertraue, dann erkläre ich auch, ich bin bereit, auch von dir Dinge zu akzeptieren, die ich nicht verstehe, für die ich keine Antworten habe und die mir auch wehtun. So versprechen sich ja auch Ehepartner vom Altar. Sie versprechen sich Treue in guten wie in schlechten Zeiten. In guten Zeiten ist das eigentlich nie ein Problem gewesen. Ja? Da ist das Versprechen mal locker eingehalten. Wenn dann die Zeiten schwer werden, dann merkt man erst einmal, welche Tiefe so ein Versprechen hat. Ich binde mich an dich als Lebenspartner. Und ich bin bereit, meine Bindung so tief zu verankern, dass ich mit dir auch die schweren Wege gehe. Manche sagen, will ich nicht. Mein Leben ist dazu da, dass ich Freude und Glück habe. Ehepartner sind dazu da, dass sie mich segnen, dass ich Freude habe. Wenn unsere Beziehung in Situationen kommt, wo ich von dem anderen Ehepartner nicht mehr das bekomme, was ich erwarte, habe ich auch letztlich keine Verpflichtung, diese Eheband treu durchzuhalten. Ich lasse mich scheiden, wir heiraten erst gar nicht, dann ist das mit der Scheidung einfacher und der Trennung. Es war toll, wir hatten eine schöne Zeit miteinander, aber jetzt bringst du nicht mehr das für mich, was ich eigentlich vom Leben erwarte. Das ist nicht Glaube, wie ihr ihn in der Bibel finden. Glaube bedeutet, ich vertraue dir, Gott, ich halte an dir fest, Jesus Christus, auch wenn ich die schweren Wege nicht verstehe. Und ich wechsle nicht einfach meine Gottheit, mein Glauben, mein Vertrauen, nur weil wir jetzt in schwierigen Zeiten sind. Hiob verzichtet auf etwas. Bei allem sündigte Hiob nicht. Auf was verzichtet er? Er verzichtet auf eine logische Erklärung. Hätten die vier Freunde oder Gott oder ein Engel oder was gesagt, Hiob, das ist ganz einfach, ich erkläre dir jetzt mal, warum. Vielleicht wäre es ihm dann leichter gefallen. Manchmal kennen wir die Warum-Frage. Wenn einer mit Alkohol nicht verantwortungsbewusst umgeht, er seine Leber dadurch zerstört, ist das ein sehr nachvollziehbarer, kausaler Zusammenhang. Und man muss sagen, gut, auf diesen Lebensstil, wie du führst, folgt eigentlich folgerichtig auch eine Art von Leiden. Das ist ein Zusammenhang, der ist kausal. Aber wie häufig erleben wir Dinge, auch als Christen, wo wir keinen Zusammenhang sehen? Ich empfinde das dann manchmal für mich sehr verunsichernd. Ich rede mit einem Menschen, der in Nöte gekommen ist, und ich würde ihm jetzt gerne Antwort geben. Ich habe keine für ihn. Ich kann ihn eigentlich nur in den Arm nehmen und sagen, du, ich bete für dich, ich denke an dich, wir gemeinsam beten zu Gott. Wir halten unser Vertrauen zu Gott weiterhin aufrecht. Aber ich habe keine Antwort. Und etwas, wer im Schmerz sitzt, vielleicht habt ihr das schon erlebt, tut noch weher als der Schmerz, wenn euch jemand einen billigen Trost gibt. Dann sagt ihr, ich habe nicht nur mein Problem, das ich momentan kaum unter die Füße kriege, sondern jetzt kommt noch einer mit so billigen, trösten Worten hinzu. Das tut noch mehr weh als das eigentliche Problem, das ich habe. Wir wollen keinen billigen Trost. Ich möchte keine billigen Antworten, sondern mir hilft dann eher jemand, der sagt, du, ich denke an dich und ich bin da für dich. Das ist oft die Antwort. Deshalb bin ich sehr zurückhaltend, immer diese kausalen Zusammenhänge zu finden. Das ist weil, das hat Gott getan damit. Natürlich in der Bibel, auch im Neuen Testament finden wir das oft. Leiden, von dem ja im Neuen Testament oft die Rede ist, auch als Christ um Christi willen. Da sagt Jakobus, nimm das mal positiv an. Das ist für dich ein Prozess der Reife. Darin lernst du Geduld. Du lernst darin durchhalten. Du lernst darin Vertrauen auf Gott. Auch die schwierigen Dinge können sehr, sehr nötige Reifeprozesse bringen. Aber das bedeutet nicht unbedingt, dass ich eine Antwort auf die Frage habe, warum mein Mann bei diesem Verkehrsunfall jetzt ums Leben gekommen ist oder warum unser Kind diese schwerwiegende Krankheit hat. Ich reife, jawohl, aber nicht mit einer Antwort notwendig, sondern nur mit dem Vertrauen auf Gott, dass ich das von Gott annehmen kann. Und das ist die Antwort, die Hiob seiner Frau gibt. Du redest wie eine der Närrinnen. Das Gute nehmen wir von Gott an, das sollten wir das Böse nicht auch annehmen? Mit dem Bösen meint er nicht, dass Gott böse ist, sondern dass das, was ich erlebe, ich als böse empfinde, das sollten wir nicht auch annehmen? Ich denke an Gott selbst. Ich denke an Jesus in Gethsemane. Er wusste genau, was auf ihn zukommt. Und es war nicht nur das körperliche Leiden. Er bittet und fleht Gott, er schwitzt Blut und Wasser und bittet Gott, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und er kommt zur Antwort, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Vielleicht kennt ihr auch dieses wunderbare Lied von Dietrich Bonhoeffer, ne, das wir gerne zum Jahresende oder Jahresanfang singen. Und reicht er uns den schweren Kelch, den bittern, bis an den Rand gefüllt mit Leid, so nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern, getrost aus seiner guten Vaterhand. Also ich kann euch sagen, dass ich manchmal an Silvester und Neues Jahr bei diesem Vers ganz still sitzen geblieben bin und gesagt, Wolfgang, halt mal deine Klappe, lass die anderen mal singen. Und reichst du uns den schweren Kelch, den bittern, bis an den Rand gefüllt mit Leid, so nehmen wir ihn dankbar, ohne Zittern, getrost aus deiner Vaterhand. Klingt nach Luther-Epos in Wormser Reichstag. Hier stehe ich nun, ich kann nicht anders. Gott helfe mir, nein, euch. Amen. Und auf einmal merke ich, so hat ein Bonhoeffer aus dem Gefängnis das auch nicht gedichtet. Auch das ist ein Ergebnis. Ein Entwicklungsprozess, aber ein Prozess, den ich mir wünsche. Das Hiob-Buch stellt zwei große Fragen. Wie können wir uns unbegreifliches Leid erklären? Die Antwort des Hiobs ist gar nicht. Ich kann mir oft unbegreifliches Leid gar nicht erklären. Ich weiß nur, dass Gott das zulässt. Und ich weiß, dass Gott etwas Gutes damit vorhat. Auch wenn ich keine Antwort habe und wenn ich es nicht verstehe, das ist die Urfrage, für die es bis heute auch theologisch gesehen meiner Ansicht nach keine letzte Antwort gibt. Wo kommt das Böse in dieser Welt her? Wie kann Gott das Böse zulassen? Es gibt hochintelligente, schlaue Bücher, die tausend Versuche, Ansätze haben, auf diese Frage eine Antwort zu geben. Ich habe keine gehört, von der ich sagen kann, sie befriedigt mich rundherum. Es bleibt immer wieder auch dieses Geheimnis des Bösen. Die zweite Frage ist gewesen, was bringt mir eigentlich der Glaube? Und die Antwort, die Hiob hat, ist, sie bringt mir nicht notwendig das Füllhorn meiner Wünsche. Aber es bringt mir die Beziehung zu dem lebendigen Gott. Und diese Beziehung zu dem lebendigen Gott, vom Neuen Testament her wissen wir durch Jesus Christus, die ist ein Wert in sich, der nicht durch Gesundheit und Wohlstand und dies und das übertroffen wird, sondern diese Beziehung zu Gott, das ist der Kern, der meinem Leben Stabilität und Sicherheit gibt, wo meine Identität als Mensch drin verwurzelt liegt. Und dann gibt es Dinge, die kann ich wunderbar gerne von Gott als Segen aus seiner Hand nehmen. Und es wird Dinge geben, von denen ich sage, Gott, ich verstehe es nicht, es tut nur weh. Aber es zerstört meine Beziehung zu Gott nicht. Denn Gott zu haben, ist mehr als die Dinge zu haben, die Gott gibt. Und ich denke, in diesem Kern muss unser Glaube immer wieder neu lernen, auch mit den Schwierigkeiten umzugehen. Gott zu haben, ist wichtiger als das, was er mir geben könnte. Er gibt mir, er segnet mich, auch wenn ich manchmal Dinge nicht verstehe. In diesem Sinne habe ich versucht, euch eine Hiobsbotschaft zu vermitteln. Und ich möchte dieses Wort Hiobsbotschaft mal anders münzen. Denn wenn ich sagen würde, Holger, ich habe eine Hiobsbotschaft für dich, dann wirst du schon ganz klein. Wenn ich sage, hier, Holger, ich habe eine Hiobsbotschaft für dich. Gott ist dir treu, auch wenn du es nicht verstehst. Er ist dein Herr, der dich von Herzen liebt, auch wenn du es momentan nicht glaubst. Halte an diesem Gott fest. Das ist die schönste Hiobsbotschaft deines Lebens. Und in diesem Sinne wünsche ich euch, dass ihr auch in den schweren Dingen eures Lebens diese wunderbare Hiobsbotschaft lernt. Erlernt. Und dass Gott euch hier in dieser Beziehung weiterbringt und näher bringt zu ihm selbst. Ich wünsche euch von Herzen Gottes Segen und wir bitten, dass Gott uns segnet mit Gutem und wir gestehen ihm auch zu, mit uns so zu handeln, wie wir es nicht verstehen. Aber er ist und bleibt unser Herr.